cool, dass so viele von euch da sind, obwohl ich mir mit diesem Titel, wie ich gestern und vorgestern Abend gemerkt habe, keinen großen Gefallen getan habe. Ich hatte so ein bisschen überlegt, so Freiheit, freie Software, und da musste ich an diesen 90er Jahre Kreditkartenwerbungsslogan, die Freiheit nehme ich mir, denken und fand, das passt eigentlich ganz gut. Da habe ich das dann draus gemacht und habe festgestellt, es gibt so zwei Reaktionen da drauf. Die einen finden es nicht so toll, die anderen sind zu jung. Mit ersterem kann ich leben, zweiteres geht an die Substanz, deshalb habe ich einen alternativen Titel mitgebracht. Der war aber gar nicht so schlecht, der hat mich nämlich zu meinem dritten und wie ich eigentlich finde besten Titel gebracht. Denn das ist, denke ich, das, was viele Leute so mit freier Software verbinden und ja, ist es frei, warum sollte ich nicht irgendwas damit machen können? Ganz so ist es nicht und darüber würde ich mit euch gerne in den nächsten, ja, 40, 45 Minuten reden. Es gibt eine Folie, ohne die so ein Talk nicht auskommen kann, und das ist der obligatorische Hinweis, bevor ihr irgendwas macht, was euch Geld oder Reputation oder irgendwas anderes kostet, fragt jemanden, der Rechtsberatung macht und sich nach Möglichkeit damit auskennt. Kleiner Tipp, wenn der euch so kommt, sucht weiter. Zweiter Hinweis, wenn man über freie Software redet, kommt man sehr schnell in so eine philosophische Debatte. Was ist eigentlich freie Software? Was ist wirklich frei? Ist Open Source besser? Ist freie Software besser? Ist FOSS der bessere Begriff? Darüber will ich mit euch nicht reden. Lasst uns angucken, was es für Lizenzen gibt und was sie uns erlauben. Zwei Worte zu mir. Mein Name ist Fabian Thorns, ich arbeite für das LPI. Hier sind die mit diesen Prüfungen und den Zertifikaten. Und ich kümmere mich da um die Prüfungsentwicklung, also um das, was wir so prüfen, sowohl was die Fragen in den Prüfungen angeht, als auch was die Lernziele angeht. Und in dem Kontext habe ich mich mit dieser Thematik in letzter Zeit das ein oder andere Mal befasst. So viel zu mir. Dann lasst uns über euch reden. Wer von euch hat schon mal Software geschrieben? Wer hat schon mal ein Foto gemacht? Wer hat schon mal einen Text oder einen Artikel oder sowas veröffentlicht? Das ist cool, wir sind alle Urheber. Das heißt, wir haben Urheberrechte bekommen. Einfach dadurch, dass wir ein Werk mit einer gewissen Schöpfungshöhe in die Welt gesetzt haben, haben wir gewisse Rechte daran. Insbesondere können wir uns überlegen, was erlauben wir denn anderen, was sie damit tun können. Zumindest in gewissen Grenzen. Das Traurige daran ist, das hat jeder Urheber. Das heißt, die anderen auch. Und die können uns auch sagen, was sie möchten, was wir mit ihren Werken tun oder lassen. Das heißt, man muss zu irgendeiner Vereinbarung kommen, was darf ich tun mit geistigem Eigentum, was darf ich tun mit den Werken anderer und wie darf ich sie zum Beispiel zusammenführen in eigene, in eigene Dinge, die ihr schaffen möchte. Es gibt zwei Regelungen, wie man das treffen kann. Das eine sind gesetzliche Regelungen, zum Beispiel im deutschen Urheberrecht, da gibt es gewisse Dinge, die mir zum Beispiel erlaubt werden, wenn ich ein Programm rechtmäßig bekommen habe, darf ich das zum Beispiel laufen lassen. Das ist natürlich regional unterschiedlich. In verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Rechtssysteme. Und viele Dinge sind mir eben by default erstmal nicht erlaubt. Wenn ich so eine Erlaubnis haben will, muss ich mir die besorgen. Im Idealfall, indem ich mich mit dem jeweiligen Urheber oder Rechteinhaber einige. Im Rahmen eines Vertrages. Und Lizenzen sind im Grunde nichts anderes als solche Verträge, wo sich zwei Parteien darauf einigen, sich gegenseitig Rechte und Pflichten einzuräumen. Wenn man das so ein bisschen vergleicht, was klassische Lizenzen im Sinne von, ich gehe in den Laden und kaufe mir da ein Office-Programm zum Beispiel erlauben, dann geht es da meistens eher so darum, Rechte einzugrenzen. Ich darf das nur auf einem Rechner laufen lassen, ich darf es nicht kopieren, ich darf es nicht weitergeben, ich soll es nach Möglichkeit nicht auseinandernehmen. Ist also eher so darauf gedacht, festzulegen, was darf ich nicht damit oder zumindest das, was man mir erlaubt, möglichst weit einzugrenzen. Freie Software hat so das Gegenteil zum Ziel. Da geht es eher darum, ich möchte das verbreiten. Ich will also das andere das nach Möglichkeit nutzen können, erweitern können, umbauen können, in andere Dinge mit reinbauen können. Und das ist die Kur an der ganzen Sache, ich möchte möglicherweise sicherstellen, dass das auch so bleibt, dass also Leute das nicht nutzen und irgendwie aus meiner Sicht zweckentfremden, also in irgendetwas einbauen, was dann vielleicht nicht mehr so frei ist, als wie ich mir das initial mal gedacht habe. Das bedeutet also, nur weil ich den Quelltext zu irgendwas habe, darf ich damit noch nicht machen, was ich will. Ich brauche vielmehr für bestimmte Handlungen, die ich damit vollführe, eine Rechtsgrundlage, also einen Vertrag. So ein Vertrag kommt zustande durch Angebot und Annahme. Das heißt, irgendjemand macht mir ein Angebot, typischerweise der Rechtsurheber, beziehungsweise der Rechtsinhaber von dieser jeweiligen Software, indem er zum Beispiel eine Lizenz beilegt, die sagt, wenn du diese Lizenz annimmst, darfst du bestimmte Dinge tun und musst dich auch an bestimmte Dinge halten. Die Annahme erfolgt typischerweise konkludent, das heißt, ich nehme diese Rechte wahr und dann treffen mich halt dummerweise auch die Pflichten, die wir dabei haben. Diese Pflichten unterscheiden sich, insbesondere auch zwischen den verschiedenen Lizenzen für freie Software, die es so gibt. Was ganz wesentliche Fragen dabei sind, ist natürlich erstmal, was darf ich selbst damit? Da Darf ich es veröffentlichen, wenn ich irgendwas damit gemacht habe? Und was passiert, wenn ich verschiedene Dinge irgendwie miteinander verquirle und da irgendwas Neues draus schaffe? Wenn man sich diese Lizenzen in einer abstrakten, oberflächlichen Art und Weise erstmal anguckt, dann gibt es eine Reihe von Dingen, die einheitlich sind, zum Beispiel Sachen, die ich damit machen darf. Ich darf so ein Programm zum Beispiel ausführen, ich darf es laufen lassen. Ich darf mir eine Sicherungskopie davon machen, ich darf zumindest im deutschen Recht zum Beispiel auch Fehlerbehebungen vornehmen. Es gibt auch Problemfelder und das ist der Bereich, wo sich diese Lizenzen unterscheiden. Nämlich bei der Frage, darf ich es weitergeben? Darf ich es verändern? Darf ich es noch weitergeben, wenn ich es verändert habe? Und wenn ich es darf, was sind so die Konditionen? Woran muss ich mich also halten, wenn ich das tue? Es gibt zwei ganz wesentliche Ansätze in der Hinsicht und ich denke, die meisten von euch haben diese Begriffe gehört. Zum einen Copyleft, wobei man da noch mal so ein bisschen unterscheiden kann, wie streng wird das wirklich gehandhabt. Der Grundgedanke bei diesem Copyleft ist, wenn ich also ein abgeleitetes Werk schaffe, also irgendwas Neues daraus baue, muss es unter dieser freien Lizenz verbleiben. Das Gegenstück dazu sind dann Permissive- oder Non-Copyleft-Lizenzen, die mir eben sagen, nimm den Code und mach, was du willst. Es muss auch nicht unter der gleichen Lizenz sein, du musst es vielleicht noch nicht mal mehr freigeben. Es gibt noch so ein paar Sonderfälle, aber lasst uns erstmal bei diesen zwei Kategorien bleiben. Wir haben also Copyleft-Lizenzen und wir haben diese Permissive- oder Non-Copyleft-Lizenzen. Im Bereich der Copyleft-Lizenzen gibt es eine Lizenz, die ihr alle kennt, und das ist die GPL. Anhand von der GPL werden wir uns gleich einige Dinge angucken. Insbesondere werden wir daran eben sehen, dass die GPL versucht, jede Bearbeitung eines Werkes auch wieder unter der GPL selbst freizugeben. Vom Prinzip, die GPL hat in ihrer Präambel eine relativ klare Regelung, was ist da drin definiert und nicht. Und zwar geht es da drin um das Kopieren, Verändern und Weitergeben dieser Software. Alles andere ist out of scope von der GPL. Heißt andersrum natürlich auch, für diese Dinge finde ich dort Informationen. Und zwar insbesondere die Erlaubnis, unveränderte Kopien von dieser Software weiterzugeben, die Erlaubnis, abgeleitete Werke zu schaffen und weiterzugeben und in bestimmten Bedingungen auch Kompilate des Ganzen weiterzugeben, also Abstract-Code oder tatsächlich dann gelinkte Programme. Ich fasse das jetzt mal so mit dem Begriff Kompilat zusammen, um eben irgendwas zu meinen, was nicht mehr der direkte Source-Code, sondern irgendeine Zweckslauffähigkeit davon abgeleitete Variante ist. Die Pflichten, die ich für mich quasi bekomme, wenn ich eins dieser Rechte wahrnehme, unterscheidet sich da drin, ob ich das Ganze verändert habe oder nicht. Wann immer ich Software unter der GPL weitergebe, nehme ich erstmal einfach dadurch, dass ich sie weitergebe, die GPL an. Ich schließe also diesen Vertrag. Und zwar schließe ich diesen Vertrag mit dem jeweiligen direkten Urheber. Das heißt, die Person, die den jeweiligen Teil der Software geschrieben hat, gibt mir direkt die Erlaubnis, ich darf es weitergeben. Genauso, wenn ihr etwas unter die GPL stellt, gebt ihr damit jedem, der diesen Vertrag annimmt, die Erlaubnis, du darfst es weitergeben. Die Konditionen dazu sind zunächst mal, ich muss natürlich die Lizenz weiter beilegen, beziehungsweise das sehen wir erst auf der nächsten Folie, und außer der GPL darf ich keine Restriktionen damit reinpacken. Wir sehen gleich an einem Beispiel, was das konkret heißt. Zunächst mal, wenn ich Software unverändert weitergebe, ich nehme also einfach das, was ich bekommen habe und gebe es wem anders. Zunächst mal muss ich natürlich die Urheberinformation, also wer hat es geschrieben, unter welcher Lizenz, in dem Fall der GPL steht es, unverändert mit beifügen. Ich muss auch die GPL beifügen in Kopie. Aus dem simplen Grund, jeder andere, der diese Software bekommt, kann ja ebenfalls diese GPL annehmen, um bestimmte Rechte an dieser Software zu bekommen. Also braucht er die GPL. Entsprechend muss ich sie in Kopie beilegen. Und ich darf dafür, dass ich sie weitergebe, außer so den Unkosten sozusagen, kein weiteres Geld verlangen. Ich kann also nicht sagen, dafür, dass ich es dir gebe, nur dafür, für diese Herausgabe, verlange ich einen wie auch immer gearteten Preis. Ich kann für andere Dinge was berechnen, aber nicht dafür, dass ich es rausrücke. Ich darf außer dem Quelltext auch Kompilate weitergeben. Dabei kommt jetzt allerdings dieser Gedanke der GPL zum Tragen, ich möchte die Software frei halten, möchte also demjenigen, dem ich sie gebe, die Möglichkeit geben, weiter an dieser Software zu arbeiten. Das heißt, ich muss, zumindest wenn derjenige das will, den Quelltext ebenfalls übermitteln. Das kann ich entweder tun, indem ich den Quelltext einfach beilege oder, und in der GPL ist noch dieser Ausdruck eines dafür üblichen Mediums, ja, man denkt so an Disketten oder CD-ROMs, die ich da irgendwie verschicke, ja, wenn das üblich ist, diesen Quelltext also rauszugeben. Oder, wenn ich das erstmal nicht mache, also sage, ja, ich gebe erstmal nur das Kompilat raus, dann muss ich zumindest ein schriftliches Angebot beilegen, jedem, der diesen Quelltext haben will, diese Kopie zur Verfügung zu stellen, und zwar des Quelltextes, sodass im Grunde jeder in der Lage ist, diese GPL-Software wieder zu nutzen und zu verändern. Und diese Bedingungen treffen, wir reden ja erstmal über die Weitergabe von unveränderter Software, in dem Fall den Distributor, also denjenigen, der das Ganze weitergibt. Die treffen ihn, weil er hat ja die GPL angenommen, hat sich also im Prinzip dazu verpflichtet, die Anforderungen der GPL zu respektieren und denen Genüge zu tun. Wir reden hier jetzt über den vollständigen Quelltext. Was ist denn der Quelltext von so einem Programm? Ja, zunächst mal natürlich der eigentliche Source Code. Dieser Begriff Quelltext ist aber etwas weiter auszulegen in dem Kontext, insbesondere dann, wenn ich spezielle Tools brauche, um aus diesem Quelltext wieder ein Kompilat herzustellen. Ich will ihn ja verändern, ich soll ihn auch verändern können. Das gibt mir ja die GPL, dieses Recht. Das heißt, was bringt mir der Quelltext, wenn ich irgendeinen speziellen Compiler brauche, um daraus wieder ein Binary zu machen? Dann habe ich zwar den Quelltext, es hilft mir aber nichts. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel spezielle Werkzeuge habe, die ich benötige, um diesen Quelltext wieder in eine ausführbare Form zu überführen, bin ich darauf angewiesen, dass ich die entsprechenden Build-Tools mit den jeweiligen Konfigurationen habe. Und auch die muss mir jemand, der mir eine kompilierte Fassung von diesem GPL-Code zur Verfügung stellt, ebenfalls zugänglich machen. Heißt also, ich habe das Recht darauf, das zu bekommen, was ich brauche, um diese Software zu bauen. Ausgenommen, dafür sind natürlich Standarddinge, die ohnehin frei sind, die ich mir also einfach runterladen und dann für mich benutzen kann. Führt aber zu interessanten Fragestellungen, zum Beispiel so im Bereich Embedded Systems, wenn ich irgendein spezielles SDK brauche, um irgendwas zu bauen, was vielleicht für sich genommen erstmal gar nicht dazu gedacht war, freigegeben zu sein. Und die zweite Frage, wenn der Gedanke also der ist, dass ich in der Lage bin, das Ganze zu verändern, muss ich es dann nicht auch installieren können? Was ist denn zum Beispiel mit Hardware, die irgendwie so geblockt ist, dass ich dann nicht einfach dann meine veränderte Version dafür einmal draufspielen kann? Ist das erlaubt? Ist das nicht erlaubt? Sind eine Menge Fragen, die da irgendwie mit bei sind. Über Gebühren haben wir bereits geredet. Auch wenn ich natürlich binär kompilierte Versionen einer Software weitergebe, darf ich für die reine Weitergabe auch keine weiteren Kosten verlangen. Natürlich kann ich dann für bestimmte Dienstleistungen, zum Beispiel Dokumentation, dafür, dass ich das Ganze irgendwie schick paketiert habe, dass ich da einen tollen Installer für gebaut habe, dafür darf ich Geld verlangen, aber im Prinzip erstmal nicht dafür, dass ich es weitergebe. Das ist also der Fall, ich gebe etwas Unverändertes weiter. Das eigene Spannende ist ja, ich habe das irgendwie verändert, ich habe das verbessert, ich habe das in irgendwas eingebaut, ich habe da irgendwas drumherum gebaut, ich habe in irgendeiner Form ein abgeleitetes Werk geschaffen. Und in dem Fall sagt die GPL erstmal, ich darf es verändern und ich darf Kopien davon weitergeben. Das darf ich, das ist kein Zwang. Das heißt, es gibt keinen Automatismus, der sagt, wenn ich es verändert habe, muss ich es weitergeben. Es geht nur darum, wenn ich es weitergebe, dann muss ich mich an bestimmte Regeln halten. Die erste dieser Regeln ist, ich muss klar kenntlich machen, dass es eine Änderung gibt. Ich muss nicht sagen, dass ich es war. Ich muss nur deutlich machen, wann habe ich daran was geändert, dass eben insbesondere diese Änderungen möglicherweise nicht dem Ursprungsurheber zugerechnet werden, im Sinne von, guck mal, was der da für eine Scheiße programmiert hat, aber war es ja eigentlich ich und habe es dann einfach nur wieder rausgegeben. Allgemein anerkannt, wenn es irgendwie ein Versionierungssystem gibt, so eine CVS oder Git-Historie, Log, das reicht typischerweise aus dafür. Es gibt in der GPL noch eine weitere Ansage, und zwar geht es da um interaktive Befehle, die mir irgendwie, ja, so eine Art Subshell für irgendwas aufmachen, dann muss da am Anfang so ein Copyright-Hinweis erfolgen. Das kennen einige von euch vielleicht, wenn man bestimmte Tools aufruft, dann kommen da erstmal drei Zeilen mit irgendwelchen Copyright- und Lizenzinformationen, bevor ich dann diese Eingabeaufforderung habe, mit der ich in meinem interaktiven Programm arbeiten kann. Das muss nicht, das muss aber dann, wenn es vorher schon vorhanden war. Ja, das ist richtig. Ich muss es nicht einbauen, wenn es fehlt. Wenn es drin ist, darf ich es aber nicht rausnehmen. Genau. Ja. Völlig richtig. Der eigentlich interessante Teil ist aber dieses kleine Zitat, was ich euch aus der GPL mitgebracht habe. Das ist diese sogenannte Copyleft-Klausel. Wenn ich also ein abgeleitetes Werk weitergebe, dann muss dieses Werk ebenfalls unter der GPL 2 stehen. Das klingt erstmal profan und führt zu einer ganzen Reihe von Fragestellungen. Insbesondere die Frage, was ist eigentlich ein abgeleitetes Werk und was ist eigentlich weitergeben? Zu beiden gibt es eine Menge Literatur. Ich habe so ein bisschen was zusammengefasst, was ich persönlich für vertretbar halte. Es gibt andere Meinungen dazu, auch die FSF, also der sogenannte License Steward für die GPL hat da eine sehr klare Vorstellung davon, insbesondere dann, wenn es um die Nutzung von Bibliotheken geht. Diese große Abgrenzungsfrage ist letztlich die, habe ich ein einheitliches Werk mit dieser GPL-Software kreiert oder habe ich irgendwas geschaffen, was in irgendeiner Form vielleicht in der Verbindung steht dazu, aber als eigenständig anzusehen ist und in diesem eigenständigen Teil dann natürlich keine GPL-Komponenten enthält. Gucken wir uns ein paar Fälle an. Der einfachste Fall, ich modifiziere den Quellcode. Ich nehme mir den und werkel da drin rum, kompiliere mir das Ding wieder. Dann ist, denke ich, relativ klar, es ist ein abgeleitetes Werk, weil das meiste von diesem Quelltext wird noch so sein, wie ich es bekommen habe. Ich habe es halt nur modifiziert. Das ist aber klar eine Bewegung innerhalb von diesem durch die GPL lizenzierten Bereich des Codes. Spannender ist die Frage, was passiert, wenn ich selbst ein Programm geschrieben habe und eine Bibliothek benutze, die unter der GPL ist. Das heißt, ich bediene mich quasi dem, was jemand anders programmiert hat, habe das aber zumindest mal auf Ebene der Source Codes getrennt. Ich habe hier meinen Code und referenziere bestimmte Funktionen in so einer Bibliothek. Und da kommt es darauf an, wie ich das konkret in eine lauffähige Version überführe. Wenn ich das Ganze statisch linke, also quasi meinen Quellcode kompiliere und ihn dann zusammen mit dieser Bibliothek zu einem Programm verbinde, dann habe ich, denke ich, relativ zweifelst, nicht?
Nein. Kommt in der GPL nicht vor. Und weil es nicht drin vorkommt, ist die Art und Weise, wie du es verbindest, egal.
Da gibt es andere Rechtserfassungen für. Kann ich dir auch gleich Literatur zeigen, wo es anders drin genannt ist?
Ja, das sind alles Leute von der FSF.
Ich kann eine Quelle für unabhängige Juristen nennen, die genau auf diesen Unterschied eingehen, statisch gelinkt oder dynamisch gelinkt, und es gibt einen Unterschied dazu. Komm noch einen Talk nach vorne. Wenn wir uns den anderen Fall angucken, ich linke dynamisch, und das geht jetzt noch mehr in die Richtung, wo es eben genau diesen Unterschied FSF, andere Juristen, den du gerade angesprochen hast, geht. Wenn ich dynamisch linke, das Ganze also nicht zusammenführe, sondern zur Laufzeit den Code, den ich programmiert habe, mit dieser anderen Bibliothek einfach nur zusammen zur Ausführung bringe, ohne es in einem Binary zu verbinden, dann, wie du gesagt hast, sagt die FSF, es ist ja immer noch genutzt, es ist immer noch ein abgeleitetes Werk in der Summe. Und da gibt es dann eben die überwiegend andere Ansicht außerhalb von diesem Bereich, wo man eben davon ausgeht, wenn ich es dynamisch linke, dann habe ich per se erstmal nicht unbedingt ein gemeinsames Werk, weil ich habe ja mein eigenständiges Programm, was eben zur Laufzeit auf diese Bibliotheken zugreift. Dieses Linken und Laden gibt in einer Reihe von Argumenten, die letztlich dafür sprechen können, die auch dagegen sprechen können. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Abgrenzungsfrage, wie sehr habe ich mich an dieser GPL-Software orientiert. Wenn ich zum Beispiel so eine Art Wrapper um eine Bibliothek schreibe, wo ich jetzt nur eine Bibliothek habe und ich mache ein, zwei Funktionsaufrufe, die da letztlich drinnen sind, irgendwie zugänglich um eine Oberfläche, dann habe ich da ja keinen wirklichen Mehrwert geschaffen im Sinne von, ich habe jetzt signifikant beigetragen dazu. Das heißt, das sind Indikatoren, wo man durchaus drüber diskutieren könnte, und das ist letztlich eine Auslegungs-, Auffassungsfrage, wo zieht man die Grenze, wie viel davon ist eigentlich noch eine eigentliche Leistung, ist das vielleicht immer noch im Grunde eher diese Bibliothek, die ich da drin verbaut habe. Die andere Sache natürlich, ich habe irgendwelche Standardbibliotheken, vielleicht kann ich die sogar austauschen, das heißt, ich habe nichts geschaffen, was jetzt auf die konkrete Funktion von dieser einen Bibliothek aufsetzt, dann ist man eben eher in dem Bereich, man hat vielleicht eher ein eigenes Werk geschaffen und greift eben einfach nur auf irgendeinen allgemeinen Standard, den es eben drumherum gibt, zu. Ich denke, sehr viel einfacher sind diese Sachen zu klären. Ich habe eben das Ganze nicht irgendwie gelinkt, sondern ich habe vielleicht erstmal nur Bildwerkzeuge, einen Compiler benutzt zum Beispiel, um eben mein eigenes Programm, das ich komplett selbst geschrieben habe, irgendwie zu übersetzen. Da ist relativ klar, dieser Compiler wird natürlich nicht Teil von meinem Binary, was ich da irgendwie erstelle. Zumindest nicht, wenn er nicht irgendwie signifikant Teile in diesen Code mit reinbaut. Ist also kein abgeleitetes Werk im Sinne von, das hätte lizenzrechtliche Auswirkungen darauf. Ebenso, wenn ich zum Beispiel zwei getrennte Programme habe, die irgendwie miteinander interagieren, das aber zum Beispiel über einen Socket, über irgendwelche Dateien, über irgendeinen Shared Memory tun, auch dann kann man natürlich noch fragen, kann ich mein Programm nutzen ohne die GPL-Komponenten? Was würde passieren, wenn ich die GPL-Komponenten wegnehme? Solange ich das aber relativ eigenständig machen kann, ob man allgemein davon ausgeht, das ist ein Programm, das ist immer noch getrennt von diesen anderen Software, hat man eigentlich nicht diese Copyleft-Bereiche. Ebenso natürlich, wenn ich in der Shell vielleicht einfach verschiedene Programme irgendwas in den Grab reinpipe, entsteht natürlich auch ganz klar kein abgeleitetes Werk. Ebenso, wenn ich eben ja vielleicht aus verschiedenen Komponenten des Software zusammensetze, eine Datenbank habe, da einen Applikationsserver nebenstelle, dann sind das auch zwei getrennte Dinge. Spaßig sind so Fragen wie Hosting. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich einfach eine modifizierte, vielleicht verbesserte Variante einer Software nicht freigebe, im Sinne von, ihr stellt den Quelltext irgendwo hin, sondern vielleicht einfach nur auf dem Server installiere und dann sage, für kleines Geld gibt es einen Account dafür. Ist das eine Weitergabe? Eigentlich nicht. Ich gebe ja niemandem anders die ausführbaren Dateien in die Hand, ich gebe auch niemandem anders den Quellcode in die Hand. Das heißt, zumindest nach den Auslegungen, die mir begegnet sind, ich weiß nicht, ob du... Genau, da sind wir uns einig, das triggert kein Copyleft im Sinne von, irgendjemand kann jetzt zu mir kommen und diesen Quellcode herausverlangen, weil ich habe es ja nicht weitergegeben. Ich erlaube es ja nur zu nutzen. Ich führe es quasi auf, ohne es weiterzugeben. Ebenso im Bereich Distribution. Ich habe vielleicht eine CD, auf der ich verschiedene freie Software so zusammengestellt habe. Auch da habe ich zwar ein CD, ein Vertriebsmedium, auf dem ich das Ganze weitergebe, aber nur weil ich das nebeneinander packe, triggert das noch kein Copyleft. In dem Sinne. Natürlich muss ich die GPL-Anforderungen weiter erfüllen. Ich verbreite das Ganze ja, bin dann aber wieder in dem Bereich, ich habe eben die unmodifizierte Weitergabe einer dieser Komponenten da drin. Kommen wir zur zweiten Frage, was ist veröffentlichen? Was ist, wenn ich zum Beispiel das schreibe und das einem anderen Team in meiner Firma weitergebe? Habe ich das veröffentlicht? Was ist, wenn ich das in Tochterunternehmen weitergebe oder vielleicht innerhalb vom Konzern irgendwie anderen Leuten zur Verfügung stelle? Wenn man die GPL versucht auszulegen, kommt man dahin, dass man das Ganze nach US-Recht tut und dann gibt es eben diesen Begriff to the public, also letztlich zu einer unbestimmten Menge von Leuten, was zumindest bei der Weitergabe zum Beispiel innerhalb von einer Firma eigentlich nicht der Fall ist. Das heißt, nur weil ich das einer anderen Abteilung zugänglich mache, habe ich noch nicht diese Veröffentlichung getätigt, die letztlich maßgeblich ist dafür, dass dieses Copyleft greift. Es kann natürlich trotzdem vorteilhaft sein, das zu tun. Gerade wenn man sich überlegt, ich habe vielleicht Unternehmensteile, die ich irgendwann mal trennen möchte. Dann hätte ich ja, wenn ich das Ganze nie veröffentlicht habe, die Problematik, wie gehe ich mit diesen Rechten um, wenn ich dies vielleicht in der einen Firma habe und in der anderen Firma bräuchte. Könnte man umgehen, indem man es veröffentlicht und sagt, jeder kann sich einfach durch die Annahme der GPL diese Rechte unmittelbar vom Urheber wiederholen. Wäre also eine Möglichkeit, damit umzugehen. Genauso bei Auftragsentwicklung, wenn ich jemanden beauftrage, also quasi jemanden anders bitte, modifiziere diese GPL-Software für mich. Solange er das nur für mich tut, ist es erstmal meins. Macht er das irgendwie zugänglich für andere, habe ich wieder diese Verbreitung, die dann mein Copyleft triggert. Versuchen wir das Ganze also so ein bisschen zusammenzufassen in diesem relativ hohen Übersicht über die GPL, meine GPL 2. Sie erlaubt mir, unveränderten Quelltext weiterzugeben. Sie erlaubt es mir, Kompilate weiterzugeben. Sie erlaubt es mir auch, abgeleitete Werke weiterzugeben. Bei den ersten beiden Fällen muss ich eben den Quelltext im Zweifelsfall mitliefern. Ich muss auf die GPL hinweisen. Im letzten Fall muss ich zusätzlich dann, wenn ich das Ganze veröffentliche, also quasi der Allgemeinheit zur Verfügung stelle, meine Änderungen, meine Ergänzungen, an denen ich dann ja quasi das Urheberrecht habe, auch wieder unter die GPL stellen, sie also anderen ebenfalls wieder zugänglich machen. Wenn wir über die GPL 2 reden, werden die meisten auch daran denken, dass es etwas gibt wie die GPL 3. Die GPL 3 ist das Ergebnis von einem vergleichsweise langen Prozess, der von der FSF geführt wurde, wo es eine Reihe von Konsultationen gab, um eben rauszufinden, was möchte man ändern an dieser GPL. Bei dem Wechsel von dieser Lizenz gibt es eine bemerkenswerte Sache, und zwar gibt es eine Reihe von Software, die unter der GPL 2 or any later version steht, die ich also nach meiner Option auch unter der GPL 3 nutzen kann, weil es ja quasi eine Folgeversion davon ist. Der Linux-Kernel gehört interessanterweise nicht dazu. Der ist GPL2-Software, Punkt. Heißt also, der ist nicht ohne weiteres nach meinem Belieben unter der GPL3 zu nutzen. Diese ganzen Rechte, die ich an Software haben kann oder nicht haben kann, sind in der GPL3 neu sortiert. Und zwar gibt es dort diese beiden Begriffe Propagate and Convey. Propagate ist im Grunde erstmal alles, wofür ich eine Erlaubnis brauchen könnte. quasi darauf angewiesen bin, dass jemand anders mir dieses Recht einräumt. Wie zum Beispiel das Ganze zu vervielfältigen, anderen Leuten weiterzugeben, abgeleitete Werke daran weiterzugeben. So Sachen wie laufen lassen, diese allgemeinen Rechte oder einfach für mich modifizieren, ohne es weiterzugeben, fallen erstmal nicht unter diesen Propagate-Begriff.
Da braucht man zumindest nach europäischem oder US-Recht auch kein expliziter Erlaubnis.
Nein, brauchst du nicht.
Weil das europäische und das US-Copyright erlauben, wenn man eine Software legal bekommen hat, dann darf man sie benutzen.
Richtig, 96c Urheberrechtsgesetz, habe ich ja vorhin schon angesprochen, brauche ich nicht dafür. Ist auch, wie wir ebenfalls vorhin gesagt haben, in der Präambel klar out of scope, es geht um das Verbreiten etc. Trotzdem sind es in diesem Propagate-Begriff erstmal. Erstmal geht es da im Prinzip tatsächlich um alles, was eben so eine Erlaubnis erfordert. Fallen die Sachen raus, aber nicht für alles, was unter diesem Propagate-Begriff fällt, habe ich zwangsweise auch ein Copyleft. Und das ist eben diese Abgrenzung zu dem Convey-Begriff. Das heißt, dieser Convey-Begriff ist jede Form von Propagate, also jede Form der erlaubnispflichtigen Nutzung, die es Dritten erlaubt, an eine Kopie zu kommen. Und das ist im Prinzip eine Abstraktion von dem, was wir eben schon zu GPL 2 gehört haben. Ich habe also eine Möglichkeit, wie jemand anders in den Besitz dieser Software, in den Besitz dieses Codes kommen könnte. Und davon abzugrenzen sind eben erstmal Dinge, für die ich allgemeine Erlaubnis brauche. Und eine Untermenge davon erlaubt es eben jemandem anders, in den Besitz dieses Codes zu kommen. Dadurch, dass es eben diese beiden Begriffe Convey und Propagate gibt, hat man jetzt einige klarere Festlegungen für manche Dinge, wie eben zum Beispiel diese Frage, wie sieht es eigentlich mit Hosting aus, wie sieht es eigentlich mit Auftragsentwicklung aus. Das sind Dinge, die sind dadurch erstmal sehr viel klarer abgegrenzt, als es in der GPL 2 der Fall war. Und es gibt ebenfalls einen Hinweis zu dieser Unternehmensnachfolge, über die wir ja bereits gesprochen haben, dass es eben eigentlich sinnvoll ist, wenn sich eben jeder Rechtsnachfolger auch unmittelbar das Recht aus der GPL holen kann. Die Rechte, zumindest bei dem Convey-Bereich, also quasi dem Punkt, wo ich das Ganze Dritten zugänglich mache, sind im Prinzip unter der GPL 2 auch. Das heißt, ich muss eben auf die GPL hinweisen, ich muss sie beifügen und ich habe in der GPL 3 die Möglichkeit, dass ich zusätzliche Erleichterungen einbauen kann, im Sinne von, ich kann demjenigen, der die Software quasi nutzen möchte, erlauben, auf bestimmte Anforderungen der GPL optional zu verzichten. Das heißt, er kann sagen, ich lasse es unter der GPL. Oder aber der jeweilige Urheber hat mir erlaubt, eben auf bestimmte Restriktionen zu verzichten. Kommen wir gleich nochmal zu. Gibt es solche Erleichterungen, muss ich ebenfalls darauf hinweisen. Wenn ich Kompilate weitergebe, haben wir im Grunde auch wieder das Gleiche. Ich muss also jedem anderen bei Bedarf auch den Quelltext dafür zur Verfügung stellen. Mittlerweile ist relativ klar geregelt, der Download reicht aus. Ich muss also nicht irgendwie einen physischen Medienversand in irgendeiner Form mit anbieten. Und dieses Recht gilt nicht mehr jedem gegenüber, sondern noch demjenigen gegenüber, der tatsächlich dieses Kompilat in den Händen hält. Heißt also, es kann nicht ein beliebiger Dritter kommen und die Herausgabe von diesem Source Code von mir erfordern zu dem Zeitpunkt. Und vorher gab es, zumindest wenn ich dann quasi nur das Angebot zum optionalen Medienversand mache, die Pflicht, dass das Ganze für 3 Jahre gültig ist. Das ist mittlerweile so lange gültig, wie ich das Ganze quasi unterstütze, Support anbiete, was zumindest dann, wenn ich zum Beispiel Hardware mit Firmware verkaufe, doch erheblich länger als 3 Jahre sein kann. Ebenfalls klar ist, ich muss auch Informationen zur Installation dieser Software mitliefern. Das heißt, ich muss jemandem die Möglichkeit geben, diese Software selbst, nachdem er sie modifiziert hat, wieder zu installieren. Und das haut insbesondere in diese Kerbe DRM und in irgendeiner Form gegen Modifikation geschützte Geräte, wo ich eben im Prinzip erklären muss, wie kriegst du denn deine modifizierte Software auf dieses Gerät wieder drauf? Bei abgeleiteten Werken, auch da nach wie vor Hinweis auf die Lizenz ist erforderlich. Die genaue Definition dessen, was ein abgeleitetes Werk ist, ist in der GPL etwas breiter, etwas weniger detailliert gehalten als in der GPL 2, führt aber im Ergebnis zu den weitestgehend gleichen Abgrenzungen, die man trifft. Über diese Additional Permissions haben wir uns bereits unterhalten. Ich kann also Leuten Erleichterungen gegenüber der GPL einräumen, ihnen also zum Beispiel sagen, ich gebe dir das Programm nach GPL, aber ich erlaube dir auch, dass du diesen Code zum Beispiel unter einer anderen Lizenz nutzt. Dann kann sich derjenige, der ihn bekommt, immer noch darauf berufen, ich habe ihn ja unter der GPL 3 bekommen, also verwende ich ihn ja unter der GPL 3, aber er kann eben aufgrund dieser zusätzlichen Rechte sich auch entscheiden, eben mehr damit zu tun, als er aufgrund der GPL 3 dürfte. Hintergedanke ist, ich möchte vielleicht meine Software so lizenzieren, dass sie kompatibel ist zu anderen Lizenzen, die eben vielleicht Erfordernisse haben, die ich nach GPL so erstmal nicht an dem Code hätte. Das sind Detailfragen. Bei dieser Abgrenzungsfrage haben wir uns eben schon über Hosting unterhalten, wo es im Prinzip darum geht, ist Hosting eine Verbreitung? In dem Sinne erstmal nicht, weil ich gebe den Code nicht weiter. Zugleich ist das ja aber ein hochinteressanter Fall. Ich habe irgendeine Software geschrieben, ich gebe sie weiter und jemand anders fügt da extrem coole Funktionen hinzu und verkauft dann einfach nur den Zugang dazu, ohne diese Modifikation selber wieder weiterzugeben. Und in diese Kerbe schlägt die AGPL, die Affero General Public License. Die hat nämlich zwei bedeutende Ergänzungen zu diesem Bereich des Copyleft. Und zwar zum einen Modified Work. Ich habe also ein abgeleitetes Werk und dieses Werk wird nicht mehr zwangsweise kopiert, sondern es gibt User Interacting with it remotely through a network. Was ja im Grunde genau das ist. Ich biete es an, jemand anders greift per Netz drauf zu, nutzt es dann da drin. Und in dem Moment wird dann eben unter der AGPL ebenfalls ein Copyleft getriggert. Ich muss es also im Quelltext herausgeben, aber diesen Anspruch hat der konkrete Nutzer. Also dieser eine User hier, der per Netzwerk damit interagiert, der hat diesen Anspruch, nicht ein beliebiger Dritter. Zugleich erlaubt mir die AGPL, dass ich Code unter der AGPL, bei der Integration von beiden, wenn ich also quasi GPL-Code und AGPL-Code zusammenfüge, dann erlaubt mir die AGPL das ganz eindeutig, obwohl ich ja quasi Code habe, der unter der GPL steht, darf ich ihn in so ein Programm mit einbauen. Die Einzelteile bleiben allerdings unter ihren jeweiligen Lizenzen. Das ist so eine Kompatibilitätsklausel, wo es eben darum geht, unter welchen Lizenzen darf ich dann Software eigentlich zusammenführen und wo habe ich vielleicht Anforderungen in diesen Lizenzen, die zu einer Kollision führen, ist mir also nicht mehr erlauben, das Ganze beliebig zusammenzusetzen oder nicht. Ja. Ich würde behaupten, nein, weil dieses Recht sich eben auf den jeweiligen Nutzer bezieht. Ich weiß nicht, ob du im Detail...
Ich vermute, der muss tatsächlich
Nutzer. Ja, sind wir uns einig. Ja, genau, weil das eben, das ist quasi die Rechtsgrundlage, auf der er sich beziehen kann. Ich nutze das, also habe ich Recht auf den Quellcode.
Aber die Nutzer im Sinne von normalen GPL haben wir auch
Recht. Die Frage war, wie es mit den Nutzern der jeweiligen GPL aussieht. Da geht es ja darum, dass ich Code kombiniere. Ich habe Code, der unter der GPL steht. Wenn ich diesen GPL-Code nehme und ihn modifiziere und ihn dann in cooler, toller, neuer anbiete, dann habe ich dieses Recht ja schon aus der GPL. Weil die GPL, habe ich eben nicht. Genau, die GPL sagt mir ja eben, wenn ich es nur hoste, dann ist das erlaubt an dem Punkt. Nee, das bezieht sich auf den jeweiligen AGPL-Teil des Ganzen. Das heißt, für dich als Urheber, du schreibst diese Software, gibst du sie unter der GPL frei, nimmst du in Kauf, dass jemand anders sie verbessert und gehostet anbietet. Selbst wenn das dann mit AGPL-Komponenten vermengt wird, dann hast du als Nutzer nur ein Recht, den Code von diesen AGPL-Komponenten zu bekommen. Weil eben nur für diesen AGPL-Bereich des Codes das Copyleft bereits durch das Angebot der gehosteten Variante getriggert wird. Das ist eben genau der Punkt, die Komponenten verbleiben und ihren jeweiligen Lizenzen. Ich darf sie nur verbinden. Okay? Jo. Bei dieser Frage von Verbindung von Software, und damit kommen wir auch wieder so ein bisschen zu dem, was wir eben schon diskutiert haben, wenn ich zum Beispiel zwei Dinge zusammen linke, also quasi ja, unter Rückgriff auf eine Bibliothek etwas baue, was darf ich damit machen? Es gibt eine Lizenz, ist die Eclipse Public License. Eclipse kennt ihr, oder? Einerseits dieser IDE, dieser Editor, an dem ich super toll Java und andere Dinge entwickeln kann. Zum anderen gibt es aber auch den Eclipse Rich Client, was eine Bibliothek ist, ein Framework ist für grafische Anwendungen, auf dem Eclipse selbst basiert, mit dem ich aber auch andere coole Programme bauen kann. Und diese Eclipse Public License geht eben genau auf diese Fallunterscheidung ein. Modifiziere ich dieses Framework an sich oder baue ich auf diesem Framework etwas Neues auf? Und in dem Kontext ist man dann eben genau in diesem Bereich, wo ich eben, zumindest nach der Auslegung mancher Leute unter der GPL möglicherweise ein abgeleitetes Werk geschaffen habe, wo es hier eben darum geht, wenn ich das Ganze klar in Form von Plugins, also einer definierten API, zu diesen Komponenten mache, dann habe ich eben hier eine Unabhängigkeit und habe eben extra kein abgeleitetes Werk geschaffen. Greife ich ein in diese Komponenten, triggere ich wieder ein Copyleft. Ich triggere wieder ein Copyleft. Ich habe also den Zwang, das Ganze wieder unter diese Lizenz zu stellen. ohne Wenn und Aber. Das ist dann der Bereich, den man als Strong Copyleft bezeichnet. Wenn man das abgrenzt, muss es natürlich noch einen anderen Bereich geben, in dem Fall das Weak Copyleft. Und da gibt es eine Lizenz von besonderer Bedeutung und das ist die GNU-LGPL, die Lesser General Public License. Und auch mit der sind wir wieder in diesem Bereich, was ist denn, wenn ich Bibliotheken habe und diese Bibliotheken in meinem Programm verbaue? Aus Sicht der FSF triggere ich damit ein Copyleft, muss also meine Software wieder unter der GPL freigeben. Inwieweit man das jetzt am statischen dynamischen Linking festgemacht, sei dahingestellt. Bei der LGPL habe ich aber eben just diese Erlaubnis. Ich erlaube also jemandem, diese Bibliothek in einem Programm zu nutzen und dieses Programm unter eine andere Lizenz zu stellen. Zum Beispiel die glibc ist darunter. Wie viele Programme könnte man sinnvoll unter Linux laufen lassen, ohne die glibc zu benutzen? Wird eng, ne? Zugleich möchte ich ja möglicherweise Software eben für diese Plattform bauen und veröffentlichen, vielleicht auch unter einer anderen Lizenz. Und das ist eben etwas, was die LGPL uns in dem Falle erlaubt. Es gibt die LGPL in zwei Varianten. Zum einen die Version 2.0. Das ist quasi das LGPL-Gegenstück zur GPL. Der GPL 2 wohlgemerkt. Es repliziert einen Großteil von der GPL 2, führt aber eben genau diese Copyleft-Unterscheidung herbei, habe ich eben einfach die unveränderte Bibliothek genutzt. In dem Fall habe ich zumindest wenn ich es dynamisch gelinkt habe. Und auch da kann ich, wenn du es nachher sehen möchtest, dir Ansichten nennen, die eben sagen, linke ich das Ganze dynamisch, habe ich also eben kein Copyleft getriggert, wenn ich die Bibliothek, die ich nutze, selber nicht verändert habe. Gegenstück dazu, ich ändere was an der Bibliothek selbst, dann bin ich eben wieder in diesem durchs Copyleft geschützten Bereich. Ich habe eben in diese Software eingegriffen, habe sie modifiziert, habe also ein abgeleitetes Werk der Bibliothek geschaffen. Copyleft triggert, ich muss es wieder freigeben, wenn ich es veröffentliche. Oder eben, ich habe nur dynamisch dagegen gelinkt, dann bin ich eben in dem Bereich, wo ich es nicht unbedingt freigeben muss. Und interessanterweise erfordert diese LGPL, dass jemand, der diese Software bekommt, die Bibliothek verändern können muss. Nicht mein Programm, was die Bibliothek nutzt, aber die Bibliothek selbst. Und dazu gibt es eben einerseits die Möglichkeit bzw. die Verpflichtung, dass ich dem Benutzer zum Beispiel den Quelltext der Bibliothek mitgebe und die Object-Files von meinem Programm, damit er sie selbst gegen eine veränderte Version dieser Bibliothek linken kann. Ich habe dann wieder diesen, was man relativ oft in der GPL findet, ich verpflichte mich für 3 Jahre, das nachzuliefern, wenn ich es eben nicht gleich mit beigepackt habe. Oder aber ich brauche einen Shared Library Mechanismus, der es mir eben erlaubt, wenn das Ganze geladen wird, diese Bibliothek auszutauschen, sodass jemand, der mein Programm hat und den Quelltext zur Bibliothek hat, er die Bibliothek verändert, er dann mein Programm mit der von ihm veränderten Version der Bibliothek laufen lassen kann. Mit der Einführung von der GPL 3 gibt es auch eine Version 3 von der LGPL, die funktioniert in technischer Hinsicht etwas anders. Sie repliziert nämlich nicht mehr die GPL und fügt dann Änderungen ein, sondern sie nimmt Bezug. Sie referenziert also Dinge in der GPL und definiert dann eben im Prinzip wieder den gleichen Mechanismus, wie gehe ich damit um, wenn ich eben gegen eine Bibliothek gelinkt habe, wie gehe ich damit um, wenn ich eine Bibliothek verändert habe. Es gibt noch 1, 2 Regelungen im Detail, die dann dort anders sind, in Anbetracht der Zeit. Wenn ihr Interesse daran habt, können wir das nachher gerne auch gemeinsam erörtern. Der viel schnellere Teil, die viel schnellere Hälfte der Lizenzen, super leicht erklärt, ist dieser Bereich Permissive Non-Copyleft. Und da sind wir tatsächlich in diesem Bereich, gönnt euch. Die meisten dieser Lizenzen haben extrem wenig Pflichten und extrem viele Rechte. Es wird also umfassend, werden Rechte eingeräumt, mit dieser Software in der einen oder anderen Weise zu verfahren. Und die Pflichten sind dann meistens eigentlich nur, ich muss eben die Lizenz beilegen und vielleicht noch irgendwie ein Urheberrechtsvermerk mit beipacken. Meistens auch ein Haftungsausschluss mit dazu, was man da irgendwie nach deutschem oder europäischem Recht von halten kann, sei dahingestellt. Da gehen wir an der Stelle jetzt nicht im Detail drauf ein. Von der Art her, es gibt halt einmal diese BSD-Lizenzen, die relativ bekannt sind. Es gibt die MIT-Lizenz, die eigentlich mit die bedeutendste freie Software-Lizenz ist, die es überhaupt gibt. Und die 2 gucken wir uns im Detail einmal an. Bei den BSD-Lizenzen, und ihr seht schon, da ist der Plural, haben wir im Prinzip 3 Varianten. Es gibt die 4-Clause, die 3-Clause und die 2-Clause Variante. Und das sieht man ja quasi schon hier. Ich habe insgesamt 4 Klauseln da drin. Das ist also wirklich übersichtlich. Und 2 von diesen Klauseln beziehen sich darauf, was muss ich dazu sagen, was darf ich dazu sagen. Ich habe nämlich im Original zum einen die Pflicht, klarzustellen, dass die University of Berkeley der Ursprungsinhaber, in dem Fall von diesem BSD, ist. Und ich habe zugleich ein Verbot, Werbung damit zu machen, wenn ich ein abgeleitetes Werk geschaffen habe, dass ich es halt nicht verhunze und dann mit deren Namen sage, guck mal hier, wie toll das alles ist. Das Ganze ist so kurz, wenn man den Haftungsausschluss weglässt, passt die Gesamtlizenz auf eine Folie. Das heißt also, wir haben hier im Prinzip die Rechte, was ich damit machen darf. Ich darf es weitergeben, ich darf es benutzen, im Source, in Binärform, mit oder ohne Modifikation. Und ich habe dann eben hier diese beiden Rechte. Ich muss einerseits die Copyright-Informationen intakt lassen, ich muss andererseits eben auf die jeweilige Lizenz, entweder im Quelltext und oder der Dokumentation, hinweisen. Ist also eine vergleichsweise profane Angelegenheit. Die Apache-Lizenzen funktionieren übrigens in ähnlicher Form, waren am Anfang sogar teilweise von der Art des Aufbaus her relativ gleich, nur dass eben statt BSD die Apache, also erst die Apache Group, dann die Apache Foundation drin referenziert war. Die MIT-Lizenz funktioniert im Grunde ähnlich, nur dass ich da eben gar nicht diese verschiedenen Varianten mit oder ohne Urheberrechtsangabe habe. Im Grunde wieder, ich räume umfassende Rechte ein. Ich erlaube eine Unterlizenzierung, was ich bei den BSD-Lizenzen in der Form so nicht machen darf. Und ich habe eben wieder die Anforderung, ich muss im Lizenztext wieder darauf hinweisen. Und auch hier passt die Lizenz, wenn man den Haftungsausschluss weglässt, wieder auf eine Folie. Und hier sehen wir eben auch, ohne irgendwas dazu bezahlen, hat jeder das Recht, diese Software benutzen, zu kopieren, zu verändern. Und hier haben wir eben zum Beispiel mit diesem To Use genau einen Rückgriff auf diese Sachen, die ich zum Beispiel nach deutschem und nach US-Recht ohnehin machen darf. Natürlich darf ich es benutzen, wenn es rechtmäßig quasi zu mir gekommen ist. Hier ist es nochmal ausdrücklich genannt, hat Implikationen dann, wenn man sich darüber unterhält, was für Patente werden da vielleicht möglicherweise mit übertragen. Da kann man dann bestimmte Argumentationen dran festmachen. Aber an dieser Stelle ebenfalls mit Verweis auf das, was wir gleich noch in den Quellen sehen werden. Wie relevant ist das alles? Es gibt 2 Statistiken, die ich euch mitgebracht habe. Die eine ist von Black Duck, die vertreiben diverse Produkte, mit denen ich mich um Software-Lizenz-Compliance befassen kann. Und wir sehen, diese MIT-Lizenzen haben hier ein richtig großes Stück vom Kuchen, wo es im Grunde einfach nur darum geht, nimm dir den Code, lass die Urheberrechte drin und hab Spaß damit. Wir sind dann hier unten gefolgt, die GPL2, hier unten die Apache-Lizenz. Und dann sieht man schon, dass das hier hinten ziemlich arg sich ausdifferenziert in diese ganzen Bereiche. Insbesondere, dass wir die GPL3 hier eben schon verglichen mit der GPL2 in einem vergleichsweise kleineren Stück haben. Ich habe noch eine ähnliche Lizenz von GitHub mitgebracht, die sagt uns im Prinzip, mit Ausnahme davon, dass hier eben sonstige Lizenzen auf dem zweiten Punkt zusammengefasst wurden, eigentlich das gleiche aus. Fast die Hälfte von diesen Projekten ist unter der MIT-License, ist also ganz klar unter einer Permissive-Lizenz, die mir eine wirklich umfassende Nutzung davon gibt. Dann haben wir die GPL2 auf Platz 2, die Apache-Lizenz, die GPL V3. Wenn wir uns das mal durchgucken und mal so grob aufsummieren, die GPL2, die GPL3, hier unten die 2 noch, dann kommen wir mit den ganzen Copyleft-Lizenzen da drin über einen Daumen so auf ein Viertel von der Gesamtmenge an Lizenzen, die da, nicht? Habe ich mich verrechnet?
Nein, das
sind Projekte gezählt, genau, ja. Richtig. Bei Black Duck müsste man jetzt noch gucken, was genau haben die gezählt, aber trotzdem zeigt das eine gewisse Proportion, wenn es nach den verschiedenen Projekten geht. Und bei dem Kernel ist ja auch die Frage, der ist zwar groß, aber wie viel von diesen Teilen pickst du dir für eine individuelle Verwendung heraus? Das heißt, bei der Wahrscheinlichkeit bin ich damit konfrontiert, wenn ich mir jetzt irgendwelche Dinge zusammen kombiniere. Da ist man irgendwo dazwischen. Eine konkrete Statistik, die das Ganze auf Zeilen von Quelltext runterbricht, ist mir nicht begegnet. Kennst du eine? Okay, ja, nee, hätte jetzt sein können, wenn du sagst, hey, da gibt es die eine, die sagt irgendwie das Gegenteil aus, dann wäre es cool gewesen, wenn wir da nochmal einen Blick drauf hätten werfen können. Bei all diesen Lizenzen, und einige von euch kennen vielleicht diesen dummen Witz, treffen sich 2 Jäger, beide tot. Was machen 2 Lizenzen, wenn die sich treffen? Naja, es kommt darauf an, was das für welche sind. Und da reden wir um dieses Thema Lizenzkompatibilität. Im Grunde geht es darum, ich habe eben 2 Lizenzen und muss mir überlegen, kann ich die eigentlich zusammen nutzen oder nicht? Sind das Permissive-Lizenzen, ist das relativ easy. Sind das Copyleft-Lizenzen, wird es kompliziert, weil die eben zum Beispiel ein Erfordernis erhalten möglicherweise, dass ich sie eben unter der jeweiligen Lizenz wieder freigeben muss. Und wenn ich zwei Lizenzen habe, die ich mit einer Software verbinde und beide sagen, das Ergebnis muss aber unbedingt unter meiner Lizenz stehen, was mache ich dann damit? Zum Beispiel in der AGPL gibt es dann eben gewisse Erlaubnisse, zum Beispiel du darfst das Ganze auch unter der GPL nutzen. Es gibt ein URL, den ich euch hier unten aufgeschrieben habe, von der FSF, wo es eben um so eine gewisse Matrix geht, wie kann ich einzelne von diesen Lizenzen miteinander verbinden und was kommt dabei dann letztlich raus. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Aspekten dazu, insbesondere die Möglichkeit, dass ich eben eine Software unter mehreren Lizenzen freigebe, um eben es quasi Leuten zu erlauben, wahlweise die eine oder andere Lizenz drauf anzuwenden. Es gibt die Möglichkeit, dass ich denjenigen, die dabei mitmachen, einen Vertrag vorlege und ihnen eben sage, hey, du erlaubst mir, dass ich eben zum Beispiel später deinen Beitrag unter eine andere Lizenz stellen kann. Du räumst mir vielleicht Rechte ein, die darüber hinausgehen. Das Ganze noch kurz zu Ende zu bringen, bevor ich von der Bühne gezogen werde, weil die Zeit zu Ende geht. Zwei, drei kurze Hinweise, was das für euch bedeutet, wenn ihr im Bereich freier Software seid. Nutzt ihr freie Software, ist das Ganze relativ unproblematisch, dürft ihr machen. Verteilt ihr unveränderte Software, guckt euch die Lizenzen an, was ihr damit machen dürft, versucht sie bestmöglich zu berücksichtigen. Entwickelt ihr vorhandene Software weiter und habt ihr so für euch das Gefühl, ist es wirklich eine Weiterentwicklung? Dann überlegt euch, was ist das für eine Lizenz, unter das ist? Will ich das weitergeben? Wenn ja, macht euch klar, diese Bedingungen der Lizenz gelten dann auch für euch. Wenn ihr neue Software schreibt, überlegt euch, was wäre eine gute Lizenz dafür? Macht euch klar, je enger ihr Sachen verbindet, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in den Schutzbereich von dieser Lizenz reinläuft. Und macht euch eben auch klar, wenn ihr Dinge freigebt, dann sind die halt frei. Das heißt, potenziell kann auch euer Mitbewerber sich diese Dinge nehmen und damit coole Sachen machen. Das Tolle ist, durch die Wahl einer guten Lizenz könnt ihr dem die Bedingungen diktieren, zu denen er das darf. Und das ist wiederum ein relativ mächtiges Argument. Wenn ihr Dinge erstellt habt und euch überlegen wollt, wie kriegt ihr die unter eine Lizenz, typischerweise gibt es eine Datei, License heißt die dann, oder License.md, je nachdem, wo die ist. Außerdem empfiehlt es sich, im Quellcode entsprechende Hinweise anzubringen. Ihr findet in den Lizenzen Vorlagen dazu, wie das Ganze aussehen soll. Und das kann man nicht doll genug betonen, informiert euch über diese Dinge. Ich habe euch noch ein, zwei Literaturempfehlungen mitgebracht. Zum einen zwei Bücher, wer einen Blick reinwerfen will. Ich habe die zwei hier dabei. Kommt am FBI-Stand vorbei nachher, da könnt ihr gerne noch einen Blick reinwerfen. Zwei wichtige Ressourcen noch, einmal die Free Software Foundation und die OSI. Beide haben eine Menge Informationen zu Lizenzen und noch eine kleine Linksammlung. Soll ich nochmal zurück? Okay. Ja, macht euch davon ein Foto, wenn ihr die Seite vorher haben wollt. Habt ihr alle? Gut, dann zweite Foto. Auch eine Menge an nützlichen Links zu verschiedenen Themen, die damit zusammenhängen. Wenn euch das interessiert, guckt die ruhig nochmal durch. Und dann, während ihr Fotos macht, darf ich noch kurz darauf hinweisen, warum ich mir das im Kontext vom LPI angeguckt habe. Wir überlegen uns, wie man Wissen um diese ganzen Dinge in unser Zertifizierungsprüfungsprogramm vernünftig einbauen kann. Wir haben da diverse Ideen, diverse Ansätze, das ist alles noch in einem Entwicklungsbereich. Wenn von euch jemand Lust hat, sich an dieser Thematik zu beteiligen, macht euch hier unten noch ein Foto von und meldet euch. Wie gesagt, wir überlegen, wie kann man das in das, was wir als LPI so prüfen, sinnvoll einbauen. Und als Non-Profit-Community-Organisation sind wir offen für Beiträge aller Art. Und Beiträge aller Art. Haben wir noch Zeit für Fragen?
Nein, leider nein. Nicht mehr.
Dann, wir haben unten einen Stand vom LPI. Wenn ihr darüber reden wollt, kommt vorbei. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag hier. Ja.